verbunden mit Christus, wie Ostern uns verändert. Wir sind immer noch irgendwo um Ostern herum, ist ja noch gar nicht so lange her. Und die Predigtreihe endet heute. Ostern ist ja so ein Fest, was wir uns dann einmal im Jahr, wo wir uns dann treffen und uns freuen und uns zurufen als Christen. Der Herr ist auferstanden. Und dann, wie geht's dann weiter? Er ist wahrhaftig auferstanden. Das sagen wir uns jedes Jahr an Ostern. Und was sagen wir uns die Woche drauf? Und was sagen wir uns 3 Wochen später? Hat das eine Relevanz in unserem Leben? Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich auf mein Leben schaue, und ich habe manchmal auch den Eindruck, wenn ich Menschen begleite, dass es uns als Christen manchmal so geht wie den Jüngern aus Emmaus. Die Jünger aus Emmaus, das waren diejenigen, die die was gehört hatten. Die waren am Kreuz dabei gewesen, die haben dieses Ereignis erlebt. Und die haben auch irgendwie gehört, da gab es irgendwelche Gerüchte, so, ja, Jesus ist auferstanden, aber die sind zurück. Wieder zurück in ihr altes Leben, entmutigt, völlig am Ende. Da war keine Hoffnung mehr, verzweifelt. Und unsere Predigtreihe soll uns aufrütteln, uns wach machen. Und sagen, hey, stopp mal, das hat was mit deinem Leben zu tun. Ostern war nicht einfach etwas, wo wir uns einmal im Jahr daran freuen können und uns Ostereier verteilen. Sondern es hat was mit unserem Leben zu tun. Wenn uns das aus der Perspektive gerät, was Ostern passiert ist, an Karfreitag und am Ostermorgen, dann wird unser Leben an Kraft verlieren. Dann wird unser Glaube an Substanz verlieren. Paulus sagt das zum Beispiel einmal im Galaterbrief. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Paulus flippt geradezu aus. Er sagt, Leute, ich bin bei euch gewesen, ich habe doch euch gepredigt, ich habe zu euch von Jesus vom Kreuz gesprochen, ich habe vom Grab gesprochen, ich habe von der Auferstehung gesprochen. Das soll doch euer Leben verändern. Leute, was ist denn los mit euch? Paulus fragt sich hier, wie könnt ihr davon abweichen? Im Hebräerbrief, genau das gleiche, Hebräer 2, Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben. Paulus spricht von, ich glaube, Hebräerbrief, weiß man nicht genau von Paulus. Ich glaube, er ist von Paulus, deswegen sagt er es so. Darum sollen wir desto mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht abgleiten. Vorher hat er von Jesus gesprochen, der das letzte deutliche Statement war von Gott. Im Hebräer 1. Das ist eigentlich ganz, also es ist nicht ungewöhnlich, dass man als Christ manchmal so zurückgezogen wird in das Alte. Das, was die Tradition ausmacht, was die Prägung ausmacht, was die Familiengeschichte ausmacht, die Einflüsterungen. Sollte das wirklich so sein? Oder sollte das wirklich stimmen mit meinem Leben? Da sind doch so viele Zweifel in meinem Herzen. Ich werde das nicht schaffen. Ich kenne viele Menschen und ich war selber so einer, der gedacht hat, wenn es mal eine Verfolgung geben wird, dann werde ich das nicht durchhalten. Ich mag keine Schmerzen und ich mag das nicht, wenn ich mir vorstelle, was einige Christen in der Verfolgung durchmachen müssen. Ich werde da ganz bestimmt vom Glauben abfallen. So kam ich mir ganz oft vor. Und ich bin noch keinen großen Glauben und ich bin noch mal gerade irgendwie so errettet worden und dann habe ich mich durchs Studium gequält und guter Pastor bin ich auch nicht geworden. Also solche Zweifel, die sind immer da. Kennt ihr das? Also mein Glaubensleben ist nicht gut genug und die Sünde sowieso. Ach du meine Güte, was habe ich diese Woche wieder alles zusammengesündigt? Keine Hoffnung. Und Paulus möchte uns wachrütteln. Leute, nein! Was an Ostern passiert ist, soll euer Leben verändern. Diese Hoffnung sollt ihr haben, diese Zuversicht sollt ihr haben. Und wie kann das passieren? Wenn das passiert ist in unserem Leben, dass wir so in gewisser Weise abgeglitten sind, wie es der Hebräerbrief sagt, oder dass wir bezaubert worden sind. Wie kann das passieren? Durch schöne Geschichten? So nach dem Motto, Jesus ist am Kreuz gestorben. Nette Geschichte, das reicht aber nicht. Das ist ja auch so, wenn du es so vorstellst, diese Geschichte, die muss erklärt werden. Du musst sie auf dein Leben übertragen können. Das ist genau das Gleiche, ich möchte dir ein Beispiel nennen. Wenn du in deinem Leben einen ganz, ganz netten, lieben Onkel hast, Onkel Fritz nennen wir ihn mal. Er ist ein ganz reicher Mensch. Aktiendepot ohne Ende, hat ganz viel in Aktien investiert. Und der hat zu deinen Gunsten hat ein Testament verfasst. Und Onkel Fritz stirbt. Ja? Aber das Problem ist, du hast keine Ahnung von Testament. Du hast keine Ahnung von Aktien. Und von Geld sowieso nicht. Was passiert dann? Nix. In deinem Leben verändert sich erst einmal gar nichts, weil du das nicht verstehst, was da passiert ist. Und deshalb ist es wichtig, dass die Geschichte, das, was an Ostern passiert ist, an Karfreitag und an Ostern, dass das erklärt wird, dass du es auf dich übertragen kannst. Und das macht Paulus im Römerbrief. Paulus hat hier einen exzellenten Lehrbrief geschrieben. Er macht hier einen auf Erklärbär. Ich will euch erklären, was die frohe Botschaft von Jesus Christus bedeutet und warum das euer Leben verändert. Er beginnt diesen ganzen Brief mit diesem Satz: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, hat Kraft, Menschenleben zu verändern. Dieses Buch, der Römerbrief, hat in der Kirchengeschichte so viel Veränderung gebracht. Martin Luther hat seine Wende erlebt durch das Lesen des Römerbriefes. Augustinus hat, der Kirchenvater in der alten Kirche, hat durch eine Lektüre vom Römerbrief sein Leben verändert. Der hat die ganze Kirche geprägt. Oder der Römerbrief hat John Wesley dazu geführt, der Begründer der Methodistenkirchen, dass er Christ geworden ist. Und das ist mein Thema, mein Ziel heute auch in der Predigt, dass du Ostern in dein Leben hineintransportieren kannst, dass durch dein Leben diese frohe Botschaft einen Unterschied macht. Und heute am Ende der Predigtreihe geht es um diese Fragen: Wo gehen wir denn hin? Worauf dürfen wir hoffen? Es gibt eben viele Christen, die so unterwegs sind, so nach dem Motto: mit Ach und Krach dem Lamme nach. Ich weiß nicht, ob ich es auch schaffen werde in den Himmel. Es gibt leider immer auch Menschen, die im Glauben scheitern. Bei mir persönlich war es auch einmal ganz kurz davor, dass ich dachte, ich schmeiße es hin mit dem Glauben. Weil ich sehr schwer krank war und ich den Eindruck hatte, Gott hat mich verlassen. Ich war sehr lange krank. Und dann hat man mir gesagt, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du gesund werden. Und wenn du nicht genug glaubst, dann bleibst du krank. Und ich hatte das Gefühl, da stimmt doch irgendwas nicht in meinem Leben. Und dann fühlte ich mich unfassbar verlassen. Und der Zweifel nagte. Und dann fängt man irgendwie nachzudenken über den Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater, ob der irgendwo was mal mit irgendwelchen okkulten Dingen zu tun gehabt haben könnte. Und du fängst an, in der Vergangenheit zu graben und denkst, da habe ich doch mal irgendwo einen Bonbon geklaut, vielleicht muss ich da noch was tun. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber man denkt, man muss irgendwas wieder gut machen, und weil man das Leid nicht mehr aushält und denkt, Gott hat mich verlassen und Gott hat sein Angesicht von mir genommen. Und wir leben in Angst und Verzweiflung. Und Paulus sagt am Ende von Römer 8, stopp Leute, es ist vollendet. Und das ist das Thema meiner Predigt heute. Vollendet. Na? Vollendet. Zack. Wo ist es denn? Geht nicht. Ausnahmsweise ist mein Gerät an. Orange, du musst mir helfen. Bitte mach mal die nächste Folie. Unser Computer verlässt uns. Zum Glück der Herr Jesus nicht. Paulus, also da wäre jetzt eigentlich eine Folie, könnt ihr euch vorstellen, aber wie auch immer. Paulus schlägt im Römerbrief am Ende von Römer 8 einen Flock ein, und der will uns deutlich machen: Du wirst das Ziel erreichen, du wirst vollendet, dein Leben kommt zum Ziel. Dein und mein Leben ist an Ostern vollendet worden. Es ist passiert, Punkt. Und ich finde dieses Wort vollendet so schön, da ist es das Bild. Volltreffer. Dein Leben ist ein Volltreffer. Vollendet. Makellos, unübertroffen, vollkommen. Das ist das, was Christus getan hat am Kreuz und was durch die Auferstehung besiegelt worden ist, was zu unseren Gunsten passiert ist. Makelloses Leben, unübertrefflich, vollkommen. Und da mag jetzt jemand denken, ach, ein Widerspruch jetzt irgendwie, das kann ja nicht wahr sein. Also ein bisschen dick aufgetragen ist das schon. Ich habe es vielleicht auch nicht immer hingekriegt, und die Christen leben das sowieso ein sehr mittelmäßiges und durchschnittliches Leben, und die ganzen Skandale und so weiter. Das ist alles richtig, aber Paulus sagt, stopp. Das geht nicht darum, dass du irgendwann einmal, wenn du vielleicht ganz artig und brav warst, dass du dann irgendwann mal vollendet sein wirst, wenn du auch alles richtig gut hingekriegt hast. Das sagt er nicht. So funktioniert Religion. In allen möglichen Religionen musst du dich anstrengen. Du musst irgendwelche Stufen erklimmen, musst irgendwelche Treppen hochklettern, musst irgendwelche Pilgerschaften machen, irgendwelche Gesetze erfüllen. Und wenn du das dann irgendwann mal geschafft hast, dann kannst du sagen, ich bin ein heiliger Mann oder eine heilige Frau. So funktioniert das auch im normalen Leben. Streng dich an, dann mögen die Menschen dich. Streng dich nicht an, dann mögen die Menschen dich nicht. Du kannst dir nie ganz sicher sein. Paulus sagt das hier ganz anders. Nein, er hämmert uns das gewissermaßen sogar richtig in das Herz hinein. Es besteht kein Zweifel. Du bist vollendet. Du bist quasi jetzt schon vollendet. Und der Grund dafür hat mit dir gar nichts zu tun und mit mir auch nichts. Das hat etwas mit Ostern zu tun, mit dem Kreuz und mit der Auferstehung. Und ich möchte schon mal einen Bibelvers aus dem Predigtext gleich vorwegnehmen. Römer 8, Vers 30. Da sagt Paulus, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Am Ende steht hier verherrlicht. Dozazo, das griechische Wort bedeutet verherrlichen, ehren, erheben. Ist dir das bewusst? Und das steht hier in der Vergangenheitsform, dass Christus das getan hat. Nicht in der Zukunft irgendwann, sondern jetzt schon. Ich werde da nachher noch tiefer drauf eingehen. Aber ich wollte das vorwegnehmen, dass uns das nicht entgleitet. Dass du schon mal Vorfreude hast, dass du schon mal Spannung hast. Wie wird das aufgehen? Verherrlicht. Dein Leben wird am Ende in Christus verherrlicht. Du bist es quasi gewissermaßen jetzt schon. Es steht nämlich nicht, du wirst irgendwann mal in der Zukunft verherrlicht sein. Sondern er hat schon. Durch das, was an Ostern passiert ist. Und wenn du das im Glauben ergreifst für dich, was Christus für dich getan hat, bist du gewissermaßen hineingenommen in das, was Jesus getan hat. Das ist zu deinen Gunsten passiert. Es ist ein Fakt. Du bist verherrlicht, du bist gerechtfertigt. Liebe Gemeinde, liebe Leute, die ihr heute zuschaut, wenn ihr euch das mal vor Augen führt, wenn das stimmt, wie verändert das meinen Blick auf meine Menschen, mit denen ich zusammen meinen Glauben teile? Wir sind miteinander Verherrlichte. Wir sind miteinander Gerechtfertigte, Berufene. Ich muss gestehen, in der Kirche gibt es manchmal Menschen, die ich so auf der natürlichen Ebene manchmal denke so, nee, die mag ich gar nicht so gern. Weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du mit einer Gemeinde bist, wo mindestens 50 Leute dabei sind, gibt es da vielleicht 2, 3 Leute, die du nicht magst, so aus deinem Natürlichen heraus. Wenn du allerdings eine neue Brille aufsetzt, diese Christusbrille aufsetzt, dann siehst du, wow, in dem hat Gott sich auch verherrlicht. Wir werden miteinander im Himmel Gott auf Ewigkeiten anbeten. Wir könnten vielleicht jetzt ja schon mal damit beginnen. Coole Idee, oder? Anstatt meine ganzen inneren Monster, die ich da in mir rumtrage, zu sagen, ja, der ist doof und die ist doof. Und da pack's mal beiseite, wenn dir jemand wehgetan hat, vergib ihm oder ihr und geh weiter mit ihm oder mit ihr. Das ist nämlich Reich Gottes. Das ist das Ziel. Ich wünsche mir, dass am Ende eine Gewissheit da ist in dir. Mein Leben ist schon vollendet und deshalb, ich werde das Ziel schaffen. Ich werde es durchhalten. Das ist übrigens einer der Faktoren, der mit Resilienz beschrieben wird. Es gibt Resilienzfaktoren. Das bedeutet Menschen, die durchhalten können. Einer davon ist Optimismus. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde heute, dass wir diesen Optimismus vom Ostern her mit in die Woche hineintragen. Wir werden das Ziel erreichen. Nicht nur ich alleine, sondern wir miteinander sind vollendet. Wir sind verherrlicht. Wir gehen darauf zu. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass wir das Ziel erreichen. Das Ziel ist Friede, Hoffnung und Zuversicht. Ich möchte das mit einem persönlichen Beispiel untermauern. Als ich früher in die Schule gegangen bin, meine Mutter hat es mir vor kurzem noch erzählt, jedes Jahr am Anfang des Schuljahres habe ich die Schulbücher bekommen und besonders das Mathebuch hat mir immer Angst gemacht. Du guckst in das Buch rein und denkst so, alter Schwede, ich schaffe das nie. Also diese Matheformeln, also ich verstehe das nie. Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich 1998 mein Abitur relativ gut schaffen würde, dann hätte ich ganz entspannt in dieses Schuljahr gehen können. Ich hätte keinen Stress haben müssen. Ich hätte gewusst, okay, ich werde mein Abi schon schaffen. Und wenn ich die Note schon gewusst hätte, wäre ich noch entspannter gewesen. Ich habe aber jedes Jahr den gleichen Fehler gemacht. Immer erst ins Mathebuch geguckt und habe zittrige Knie bekommen. Und das ist das, was Paulus hier macht. Er sagt, Leute, du wirst am Ende bestehen. Du wirst deine Abi schaffen. Darum geht's. Deswegen schaue ich mit uns jetzt mal den Predigtext an, Römer 8, ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dieser Text macht deutlich, dass wir in einer gefallenen Welt leben. So beginnt das Ganze hier. Mit diesem Vers, dass uns ja alle Dinge zu einem Besten dienen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. So beginnt das Ganze hier in unserem Predigtext heute. Das ist so ein Spruch, den man in so einer Spruchbox finden kann. So auf christlichen Freizeiten hat man manchmal so, da kann man sich einen Spruch raussuchen und den findet man dann ganz toll. Weil so irgendwie so, und gerade aus dem Kontext gerissen, haut man sich diesen Bibelvers dann um die Ohren und denkt manches Mal, oh, oh, oh. Das soll mir auch noch irgendwie zum Besten dienen. Ich habe einen Kollegen vor Augen, der durch sehr schwere Zeiten gegangen ist und dem offensichtlich einige liebe und gut gemeinte Menschen immer wieder diesen Bibelvers in die Ohren gehauen haben, der gesagt hat, weißt du was, Jan, ich werde mir bald ein T-Shirt machen. Und da steht drauf, der jeder Dritte, der diesen Bibelvers zitiert, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, jeder Dritte wird erschossen. Und zwei waren schon da. Er hatte die Schnauze so voll von diesem Bibelvers, wenn er mal aus dem Kontext gerissen wird. Aber, und wenn jemand tief drin steckt im Leid, dann ist es vielleicht auch nicht das Erste, was du ihm so um die Ohren hauen solltest, so nach dem Motto, hey, ist doch gar nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, auch nicht, was Paulus hier sagen will. Das ist ein pastoralpsychologisches No-Go. Paulus will uns zurück auf Ostern verweisen, und wir sagen, das hat heute eine Relevanz für dein Leben, auch wenn es nicht leicht ist. Das will er tun. Es gibt nämlich viele Christen, die angesichts von Leid ins Wanken geraten. Die merken, oh Mann, wenn Menschen krank werden oder wenn man Verfolgung oder schwere Zeiten erlebt, die dann in Zweifeln geraten und sagen, Gott, wo bist du denn? Ich habe gerade mein persönliches Beispiel erzählt. Die Frage nach dem Leid, die Frage nach Gott und dem Leid hat schon viele Menschen ins Wanken gebracht. Also wenn es Gott gut ist, dann darf sowas doch nicht passieren. Und wenn ich doch Gott liebe und wenn ich doch Gott diene, dann darf mir doch sowas nicht passieren. Diese schwere Krankheit habe ich gehabt, als ich Student der Theologie war und gewusst habe, ich will dem Herrn dienen. Ich war doch ganz, ganz, ganz eifrig für Jesus unterwegs. Und bin zwei Jahre schwer krank gewesen. Und wusste nicht, ob ich das überstehe. Was ist das für ein Gott? Kann ich dem Gott dann noch vertrauen? Und das ist das, was dieser ganze Kontext in Römer 8 eigentlich auch ausatmet eigentlich. Paulus spricht hier viel von Leid. In Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Also das ist schon eine schwierige Herausforderung. Und hier heißt es eben alle Dinge, das heißt wirklich alle Dinge, das Gute und das Schlechte. Und wir können Gott eben lieben und wir können Gott dienen und trotzdem schreckliche Dinge erleben. Das kann im Leben eines Christen passieren. Es gibt ja Christen, die lehren und glauben, wenn sie Gott nachfolgen, dann passiert sowas nicht mehr. Ich habe das zum Teil auch geglaubt. Dann passieren keine schlechten Dinge mehr, aber es ist die Realität, holt uns irgendwann ein. Und ich glaube, dass das nicht die Antwort sein kann. Es gibt unsagbares Leid und wir kommen uns vielleicht vor, als wenn Gott einfach nichts tut. Und Paulus sagt hier, doch, das kann alles passieren und Gott ist da mit drin und verändert uns in das Ebenbild seines Sohnes, das Abbild seines Sohnes. Wenn wir auf diese Welt schauen, die uns umgibt, dann kann uns der Blick da schon manches Mal verstellt sein auf Gott. Dann können wir Gott vielleicht nicht erkennen. Wir können Gottes Hand nicht erkennen an den guten Taten, vielleicht manches Mal an den ganzen Segen, sondern wenn man im Leid steckt, dann hat man dafür manchmal keinen Blick mehr. Und Gott ist scheinbar weg. Und wie viele Christen verzweifeln daran, weil ihre Gebete nicht erhört worden sind, weil geliebte Menschen doch gestorben sind, weil der Arbeitsplatz doch verloren gegangen ist und der Gedanke so groß geworden ist, Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du mich vergessen? Und Paulus würde sagen, liebe Leute, wenn ich dieses Spielchen spielen würde, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Ihr kennt ja mit diesen kleinen Blümchen, mit diesen weißen, heißen die Sonnen, Gänseblümchen. Er liebt mich. Wenn wir dieses Spielchen spielen wollen, dann hätte ich meinen Job längst aufgegeben, würde Paulus sagen. Daran kannst du nicht erkennen, dass Gott dich liebt oder nicht liebt. Das kannst du daran nicht festmachen. Paulus sagt, es gibt in der ganzen Geschichte, in deiner Geschichte und in meiner Geschichte, gibt es einen Punkt, wo du Gottes Liebe erkennen kannst. Und das ist am Kreuz und in der Auferstehung. Und nicht immer daran, ob du gesegnet bist oder nicht gesegnet bist. Du bist geliebt. Du bist gesegnet. Aber das hat nichts damit zu tun, ob du durch eine schwere Zeit gehst, dass Gott dich nicht verlassen hat. Paulus sagt, ich wäre doch der größte Depp. Ich lasse mich zusammenschlagen. Ich bin unterwegs. Wir werden uns gleich noch einen Text anschauen. Ich habe hier ein Zitat von Corrie ten Boom. Eine holländische Christin, die im Zweiten Weltkrieg viele Juden vor der Vernichtung bewahrt hat. Sie hat sie versteckt in Haarlem. Und ihre Schwester und sie selbst sind ins KZ gekommen. Ihre Schwester ist dort gestorben, im KZ. Und sie hat gesagt, wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Wenn du dir die Welt im Moment anschaust, dann kannst du verrückt werden. Da ist Corona, da ist die Klimakatastrophe, da ist Ungerechtigkeit. Ich habe für IJM gearbeitet, eine Organisation, die mir sehr am Herzen liegt, nach wie vor. Es gibt weltweit 40 Millionen Sklaven. Die haben keine Rechte, die werden jeden Tag ausgenutzt für sexuelle Sachen, als Arbeitssklaven. Da kannst du verrückt werden. Wenn du Bilder siehst von kleinen Kindern, die in Ziegelfabriken arbeiten, dann kannst du verrückt werden. Und wenn du dein eigenes Leben anschaust und den Spiegel vorhältst und du denkst, was du so manches Mal zusammen gelebt hast, dann kannst du auch verrückt werden. Kannst du deprimiert sein, sagt Corrie ten Boom. Ich habe mich so angestrengt. Ich wollte doch so gut sein. Ich wollte es doch so toll machen. Ich wollte so... Und ich habe es nicht geschafft. Und sie sagt... Wenn du deinen Blick auf Christus richtest, dann kommt dein Herz zur Ruhe. Der Kirchenvater Augustinus hat so schön gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Und Paulus fragt hier in Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wer kann wider uns sein? Und Paulus antwortet hier nicht auf diese Frage mit einem spontanen, ach, nur dann, wenn es dir super gut geht, dann kannst du sicher sein, dass Gott für dich ist. Das würden ja vielleicht einige Theologen heutzutage sagen, wenn du reich, schön und gesund bist, das ist der Beweis dafür, dass Gott dich gesegnet hat. Aber wehe dir, du verlierst deinen Job. Wehe dir, du bist krank. Wehe dir. Dann fällst du die christliche Karriereleiter wieder runter. Paulus würde sagen, nein, das ist nicht der Grund. Es ist viel zu wackelig. Er fährt dann fort in Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Und jetzt kommt die Antwort. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. An Karfreitag. Ja, mehr noch, der auferweckt worden ist an Ostern, der jetzt, heute, am 28. April 2021 zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Gott sitzt neben dem Vater und betet für dich und für mich. Dass du diesen Tag schaffst, dass du die kommende Woche schaffst, dass du im Glauben festhältst, dass du dranbleibst, dass du den Weg gehst, den er für dich vorbereitet hat. Und er hat gesiegt. Und deshalb hat Gott Fakten geschaffen. Das ist eine Tatsache. Da brauchst du nicht mehr zweifeln. Da brauchst du nicht mehr auf deine Umstände schauen, sondern da guckst du auf Christus und findest dort Frieden. In dieser Welt, in der wir leben, schreit alles danach, dass diese Welt Veränderung sucht. Paulus sagt es in Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Was für ein Ausdruck. Die ganze Schöpfung liegt in Wehen. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich bin ja ein Mann, ich bin aber Vater und habe das zweimal erlebt. Meine Frau könnte da noch, glaube ich, ganz andere Geschichten erzählen aus ihrer Perspektive. Aber Wehen haben ist, glaube ich, nicht so witzig. Also als Beteiligter dort in diesem Raum, ich habe mitgelitten, wie es meiner Frau geht. Das war nicht so witzig. Aber danach wird es gut. Und ist sofort weg. Da ist sofort Freude da. Und das ist, was Paulus hier sagt. Ein kleiner Moment ist da. Und das ist mit der Schöpfung jetzt und die Vollendung, dass Christus kommt, das ist das, worauf wir hinleben. Wir sind mit dieser Welt noch nicht da, wo wir sein sollen. Viele Christen geraten in schlimme Krisen und entfernen sich zum Teil vom Glauben, weil sie denken, dass ihnen so etwas nicht passieren dürfte. Das darf mir doch nicht passieren. Ich habe doch so gebetet. Gott, ich bin so enttäuscht. Und ich will damit dir nichts mehr zu tun haben. Und das habe ich ja schon vorhin angedeutet, ist meine Kritik an dieser Form der Glaubenslehre, dass sie uns letztlich von Christus fernhält, dass sie uns nur dann Segen verspricht, wenn es uns gut geht. Paulus würde sagen, stopp, in allen Dingen, in den schlechten und auch in den ganz schlechten Dingen ist Gott da und ist da mit dir. Und wir werden verwandelt in das Bild von Jesus. Es ist also kein Zeichen dafür, dass Gott gegen mich ist. Ihr könnt die guten und die schlechten Tage in meiner Gegenwart leben. Und je mehr die schweren Dinge mich in den Staub drücken, desto mehr wird Gott mich darin verherrlichen. Ich habe diese Woche ein Video gesehen von einem jungen Mann, der ist 23, ein YouTuber. Jetzt wissen die meisten, wissen, die über 30 sind, wissen nicht, was ein YouTuber ist. Okay, haha, ich habe euch jetzt, seid ihr wieder wach. Also es ist ein YouTube-Star, also einer, der eigenen Kanal hat. Und Philipp Mickenberger hat Schwerkrebs, Krebs im Endstadium, war bei Stern TV. Keine Hoffnung mehr, dass er wieder gesund wird, also medizinisch. Er hat Hoffnung, dass Gott ihn noch heilt, aber der hat so eine Ausstrahlung gehabt. Der hat so von Jesus geschwärmt. Der hat gesagt, Gott wird am Ende alles gut machen, selbst wenn es nicht hier auf der Erde ist. Der hat diese Hoffnung gehabt, selbst wenn ich hier jetzt bald sterbe und das Licht ausgeht für mich, dann werde ich eben bei Gott sein. Und das hat Ostern und Karfreitag mit seinem Leben gemacht. Wenn es Ostern und Karfreitag im Leben dieses jungen Mannes nicht gegeben hätte, hätte der keine Hoffnung mit 23. Stattdessen sitzt er dort und berichtet von Jesus, berichtet von seinem Glauben an Jesus. Und auch noch, und ich glaube, er hat Recht dazu, immer noch zu glauben, dass Jesus ihn heute noch heilt. Weil Jesus Wunder tut. Und das wäre ein großes Wunder. Oder wenn wir Paulus uns selber anschauen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin von den Juden, fünfmal habe ich 40 Geiselhiebe erhalten, ich bin mit Stöcken geschlagen worden. Ich habe Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht trieb ich auf dem Meer. Ich bin oft gereist in Gefahren. Ich habe Mühe und Arbeit gehabt, viel Wachen in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstülpte, die Sorge um all die Gemeinden. Paulus hatte auch viel zu klagen. Paulus hatte kein Leben, wo er irgendwie am Ballermann in der Sonne sitzt und sich in Sangria reinpfeift. Oder irgendwie in der Karibik einen Cocktail schlürft. Der hat echt Grund zu klagen gehabt, genug. Und es geht also nicht darum, dass wir nicht leiden. Das heißt, dass wir in dieser Zeit verwandelt werden in das Ebenbild von Jesus. Hier kommt nämlich der begründende Satz in Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Also ist Jesus das Vorbild und durch das Hoch und durch das Tief unseres Lebens werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist das Ziel unseres Lebens. Gott hat eben diese Fakten geschaffen. Und jetzt nochmal Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Hier haben wir vier Verben. Alle im Aoristen im Griechischen. Vergangenheit abgeschlossen, Punkt, Ende, aus. Ist passiert. Die Entscheidung also über das, was in deinem und meinem Leben passiert, ist an Karfreitag und an Ostern besiegelt worden. Es ist abgeschlossene Vergangenheit. Gott hat uns vorherbestimmt. Ja, Gott hat alles möglich gemacht, er hat es gerufen. Und wenn wir Ja sagen, das ist unsere Seite der Medaille. Gott ruft uns. Und wenn du Ja sagst im Glauben, ja Gott, ja Jesus, ich glaube dir, dann schlägst du gewissermaßen in diese offene Hand ein. Und dann bist du gerecht gemacht, freigesprochen, sagt er, Paulus hier. Und das Entscheidende ist, du wirst auch verherrlicht, das, was du vielleicht jetzt noch nicht vorstellen kannst, aber in der Perspektive Gottes bist du es jetzt schon. Jetzt bist du schon verherrlicht. Wir werden wie Jesus sein. Das begeistert mich, ehrlich gesagt. Ich möchte mich emotional einmal am Riemen reißen und ihn nicht ausflippen vor Freude, aber mir vorzustellen, dass ich bin wie Jesus. Entschuldigung, das klingt ein bisschen arrogant jetzt vielleicht, aber so sieht Jesus mich, kann ich ehrlich gesagt kaum selber glauben. Ich bin auf dem Weg dabei, verwandelt zu werden, und wie auch immer ich mir das vorstellen muss, in Jesus. Hammer. Und am Ende wird Gott nicht sagen, ach ja, Jan, du kannst da hinten in der letzten Reihe anstehen, so gerade noch hineingekommen ins Himmelreich, sondern wie Jesus werde ich sein und du auch. Das ist die frohe Botschaft heute. Du wirst dein Abitur auch schaffen. Du wirst diese Prüfung bei Gott auch schaffen. Nicht, weil du ihm alles richtig machst, sondern weil Jesus alles richtig gemacht hat für dich. Das ist die frohe Botschaft. Christus, der Gekreuzigte, den dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Das ist das, was Paulus mehrfach gesagt hat, was Corrie ten Boom uns gesagt hätte. Jesus ist nicht gestorben und auferstanden, damit wir nie leiden müssen, gewissermaßen aus dieser Welt entrückt sein sollen schon, sondern er hat es getan, damit wir werden können wie er und er mit uns in dieser Zeit ist. Dann in den Versen 35 bis 39 geht es darum, dass es uns keiner diese Vollendung mehr nehmen kann. Paulus stellt hier einige rhetorische Fragen. Die sind an diesem Signalwort wer. Wer kann gegen uns sein? Daran kann man das erkennen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will verdammen? Und dann kommt die letzte, vierte rhetorische Frage. Wer will uns trennen von der Liebe Gottes? Und hier verbindet Paulus die Liebe Gottes mit dem Tod und dem Sterben und der Auferstehung von Christus. Und dann zählt Paulus sieben Leiterfahrungen auf. Bedrängnis oder Not oder Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit oder Gefahr oder Schwert. Sieben. Und es geht hier nicht um sein eigenes Leid, sondern es geht darum, was die gesamte Kirche an Verfolgung und an Leid erleben darf und muss vielleicht. Und dass das nicht Ausdruck davon ist, dass wir aus der Liebe rausgefallen sind. Dann kommt nicht in Vers 37 das große Aber. Aber in diesen sieben Dingen, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Hier heißt es nicht nach dem allen, nicht über dem allen, sondern in dem allen, in diesem Leid, in diesen Leiterfahrungen. Wir haben Sieg in Christus, in diesem Leid. Das ist das, was Paulus hier uns zuruft. Was für ein Sieg. Standhaftigkeit im Glauben, treu sein, nicht aufgeben, vereinigt bleiben mit Christus. Und Christus überwindet durch uns diese Zeit. Paulus würde uns also sagen, so wie Jesus Christus durch die Verbindung mit seinem Vater, diese liebende Verbindung mit seinem Vater in der Lage gewesen ist, Gethsemane durchzustehen, den Schmerz am Kreuz durchzustehen, die Todesfahrt in die Hölle durchzustehen. So, wie das am Ende dazu geführt hat, dass er auferstanden ist und verherrlicht worden ist, so dürft ihr auch diese Perspektive haben. Wenn ihr dahin durchgeht mit ihm, verbunden in der Liebe, seid ihr verherrlicht. Wir, ich, Paulus, wir sind auf diesem Weg unterwegs. Und es kann uns gar nichts mehr trennen von der Liebe Christi. Wir werden mit ihm hindurchgehen, mit ihm überwinden. Und das übrigens ist bei aller apokalyptischen Stimmung in unserem Land gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort. Überwinden. In der Offenbarung heißt es an ganz vielen Stellen, dass sie überwinden durch das Blut des Lammes. Es ist ein ganz wichtiges Wort. Und ich möchte es nochmal betonen, es geht nicht darum, dass du aus eigener Kraft irgendwas hinkriegst. Und wenn dann du um deines Glaubens willen verfolgt wirst und so weiter, dass du Angst haben musst, ich habe das ja nicht hin. Es geht um Christus, der in dir lebt und den kann dir keiner mehr nehmen. Und mit ihm zusammen wirst du durch alles hindurchgehen können. Das ist das, wie ich Paulus dich verstehe. Das ist die frohe Botschaft. Wenn du an ihm festhältst, dass du jetzt schon vollendet bist und dass du dir keine Sorgen mehr machen musst, dass du die Prüfung nicht bestehst. Das ist die frohe Botschaft. Ich lade euch ein, aufzustehen, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Und ich möchte